Dann ja, begrüße ich auch recht herzlich zum Vortrag Software-Testen mit Lab-Management. Mein Name ist Nico Orschel. Ich arbeite in Stuttgart bei der AIT, bin dort Consultant für das Thema Application Lifecycle Management, ja, und seit diesem Jahr dann auch frischgebackener MVP für das Thema Visual Studio Alm. Und heute möchte ich gerne mit meinem Co-Speaker Marc sozusagen eins unserer Lieblingsthemen, nämlich genau das Software-Testen mit Lab-Management, vorstellen. Was haben wir heute mit Ihnen vor? Generell würde ich gerne erstmal beginnen mit einer kleinen Einführung. Warum machen wir Lab-Management? Wie gliedert sich Lab-Management in den sozusagen Testprozess bzw. Testmanagement-Prozess ein? Was habe ich sozusagen als Tester vom Lab-Management und natürlich auch, was habe ich als Entwickler davon? Das heißt, hier wird wahrscheinlich so kurz 5 Minuten dauern. Dann werden wir in eine etwas größere Demo einsteigen. Dort geht es um das Thema: Wie nehme ich mein Bild, wie integriere ich dort entsprechend meine automatisierten Tests und wie führe ich letztendlich auch die Tests zum Schluss im Lab-Management aus. Danach wird der Marc ein paar kurze Ausführungen geben zum Thema, was brauche ich eigentlich für eine Infrastruktur, um entsprechend Lab-Management zu machen. Bitte an der Stelle nicht wundern bei den Demos, wenn das mal ein bisschen länger läuft. Also die ganze Demo ist normalerweise, würde man das, wenn man das bei sich in der Firma entsprechend implementiert, hat man natürlich eine entsprechende Serverfarm. Ich selbst habe das hier alles auf meinem Laptop laufen, deswegen kann das an der einen oder anderen Stelle natürlich mal ein bisschen sozusagen ruckeln, das Bild. Das läuft, wenn ich eine richtig große Servermaschine habe, natürlich wesentlich schneller. Genau. Anschließend werden wir dann auch noch mal eine kleine Demo machen, wo es um das Thema geht, wie habe ich eigentlich selbst als Entwickler, wie kann ich da Lab-Management nutzen, wie spielt das in meinen Workflow entsprechend hinein. Genau. Und dann zu guter Letzt haben wir noch mal eine kurze Zusammenfassung und verschiedene Fragen. Beziehungsweise Sie können dann uns Fragen stellen. Hier an der Stelle schon mal ein kleiner Hinweis dazu. Sie können gerne auch mitten im Vortrag mal reinfragen. Wir haben an einer anderen Stelle haben wir einen Punkt, wo es einfach ein bisschen länger läuft, mal die Demo. Dann seien Sie wirklich so frei, stellen Sie einfach die Frage rein, einfach mal kurz die Hand hoch und dann einfach melden. Dann können wir sozusagen die Fragen schon vorher beantworten. Ansonsten, wir werden generell als kleine Warnung vorweg, die eine oder andere Demo werden wir vor den Slides beginnen, beißt ein bisschen von einem normalen Konferenzvortrag ab, ist einfach notwendig, weil die Demos teilweise so zwischen 10 Minuten und einer Viertelstunde laufen aufgrund der sozusagen begrenzten Hardware-Ressourcen. Deswegen werden wir an einer Stelle einfach mal sozusagen mal hin und her wechseln. Okay. So, was ist das Problem? Wenn ich jetzt, da ich selbst auch sehr oft in der Rolle bin, jetzt erst vor 4 Wochen hatte ich wieder genau die Situation, da kam bei mir in meinem Postfach, kam eine E-Mail an: Ja, hallo Nico, das Level 1, 2 und 3 synchronisiert nicht. Bitte fix das Ganze mal, mit freundlichen Grüßen, Peter. Was war passiert? Ich habe beim Kunden eine Erweiterung für den TFS aufgespielt und er hat mir eine Fehlermeldung geschickt. Aus seiner Sichtweise, hat er in seinem Team Explorer hin und her geklickt, haben halt diese Synchronisierungsservice, hat halt nicht funktioniert. So, jetzt habe ich natürlich als derjenige, der Tester bzw. der Projektmanager für das Projekt ist, habe ich natürlich ein Problem. Weil wenn ich diese Fehlermeldung an meinen Kollegen weitergebe, der der Entwickler ist, schätzen Sie mal, was der mit dieser Information Level 1, 2 und 3 synchronisieren nicht anfangen kann. Wahrscheinlich schlichtweg nichts. Weil er muss bei sich die Software wieder installieren und muss letztendlich raten, was ich als oder was der Kunde sozusagen bei sich implizit gemacht hat, hat das als selbstverständlich voraussetzt. Er kann es einfach nicht nachvollziehen, den Fehler bei sich. Er müsste zig Kombinationen durchprobieren, wo er vielleicht vermutet, wo das Problem ist. Das heißt, ich als Kunde oder halt als Tester muss eigentlich dafür sorgen, dass der Entwickler genug Informationen bekommt. Aus dem einen Satz, den ich als E-Mail bekommen habe, habe ich zum Schluss ungefähr einen 2 Seiten Report rausgemacht, wo der Kollege genau nachvollziehen konnte, was einzeln passiert. Und das Grundproblem ist letztendlich, und das finde ich, das trifft es recht gut, nämlich zum Schluss aus, ist nämlich das sozusagen einfach ein Zitat von einem Mechaniker: Man muss es mehr als einmal reproduzieren können und dann ist es letztendlich ein Fehler. Genau. Und letztendlich, als mein Kollege, der kann nämlich letztendlich, um es mal auf den Punkt zusammenfasst, er kann nur das fixen, was er auch entsprechend reproduzieren kann. Und das ist letztendlich meine Verantwortung, dann dafür zu sorgen, dass er in der Lage ist, genau diesen Fehler zu reproduzieren. Und zwar mit möglichst wenig Aufwand. Und ein Weg, das mit Visual Studio bzw. mit dem Microsoft Test Manager elegant zu machen, sind sogenannte Rich Bugs. Das heißt, im Test Manager lege ich meinen Testfall an, meine Schritte, die ich einzeln tue, um ein Problem zu produzieren bzw. ein Szenario zu beschreiben. Und zu guter Letzt, aus diesem Prozess, wenn die Anwendung das gewünschte Verhalten nicht zeigt, erstelle ich einen sogenannten Rich Bug. Das ist letztendlich ein Bug, eine normale textuelle Beschreibung plus zusätzliche Informationen. Und was ich natürlich idealerweise im Rahmen dieses Bugs auch mitgeben sollte dem Kollegen, ist eine Testumgebung, sodass er natürlich mit möglichst wenig Aufwand sich auf die Umgebung verbinden kann und da entsprechend seinen Debugger etc. anfügen kann. Bei uns zum Beispiel sieht das typischerweise dann so aus, jetzt im Falle von dieser TFS-Umgebung war es dann so, wir haben ein Testsystem, wo er entsprechend darauf verbinden kann. Aber das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass wir das so einfach übergeben können. Okay, was steckt in so einem Rich Bug letztendlich drin? Zunächst erstmal das, was wir aus dem Testmanager kennen, unsere einzelnen Schritte, wo wir ein Ergebnis formuliert haben und entsprechend ein erwartetes Ergebnis. Und dann kann ich einzeln anhaken dann zum Schluss in meinem Testmanager, ob die Schritte geklappt haben oder nicht. Hier sehen wir jetzt in dem Beispiel, in dem Screenshot, dass er bei Schritt 5 entsprechend ist das Ganze schief gegangen. Zusätzlich hatten wir dann noch ein entsprechendes Video angefügt, ein Screenshot. Das Video hatten Sie eben in der ersten Folie zum Beispiel auch gesehen, also er hat auch für da intern zum Beispiel Zeitmarken damit. Das heißt, wenn so eine Testsession auch mehrere Stunden geht, brauche ich natürlich nicht als Entwickler alles komplett anzugucken, sondern ich kann dann selektiv hinspringen. Ja, entsprechende Systeminformationen, auf welchem System habe ich denn eigentlich getestet, wie viel RAM hatte das, wie viel CPU, welchen Patchstand etc. Right. Und entsprechend natürlich auch nochmal Debug-Informationen, in dem Fall nochmal ein IntelliTrace-Log. Das werden wir dann nachher auch nochmal in der dritten Demo sehen. Genau. Und zu guter Letzt, darum geht es nämlich heute primär in dieser Session, nämlich das Thema Testumgebung. Das heißt, ich möchte sehr einfach meinen Entwickler und meinem Tester eine Testumgebung, eine aktuelle Testumgebung zur Verfügung stellen. Und hier sehen wir auch, werden entsprechend auch Screenshots etc., Snapshots mit entsprechend angefügt. Right. Und zu guter Letzt noch ein Log, was ist denn wirklich zum Schluss passiert. Weil sehr oft bekommt man zum Beispiel vom Tester so etwas wie, ich habe die Anwendung geöffnet, ich habe zum Beispiel das Passwort geändert und dann habe ich die Anwendung wieder geschlossen. So, und da ist ein Fehler passiert. Was mir der Tester allerdings nicht mitgeteilt hat in dem Augenblick ist, da ist ein Exception hochgekommen, was nämlich dann für mich als derjenige, der zum Schluss den Fehler nachstellen muss, eigentlich genau der wichtige Punkt gewesen ist. Und da hilft das natürlich ungemein, wenn automatisch auch mitgeloggt wird, was entsprechend der Tester geklickt hat. Diese schönen Dialogfelder, die immer hochpoppen, ich einfach wegklicke. Genau. Und zu guter Letzt nochmal ein Recording, sozusagen eine Aufnahme von den Aktionen, die ich gemacht habe, sodass ich sie später auch automatisch wieder abspielen kann. Jetzt haben wir natürlich einen Bug in einer bestimmten Umgebung gefunden. Jetzt schickt der Tester meinem Entwickler genau diesen Bug und sagt, ja, in meiner Umgebung entsprechend ist ein Fehler aufgetreten und vollzieht das bitte nach. Was macht der Entwickler? Er versucht, das seine Umgebung nachzuvollziehen. Problem ist nur, wie wir hier sehen, wo wird für gewöhnlich getestet? Jede Rolle entsprechend hat ihre eigene Testumgebung. Ich habe meinen Entwickler, der irgendwie lokal eine Umgebung hat. Jetzt in dem Fall mal beispielsweise eine Webanwendung mit einem Datenbankserver. Mein Tester ist wieder seine eigene Umgebung, wo er aber vielleicht statt auf einer einzelnen Maschine auf zwei Maschinen arbeitet. Was ist denn jetzt, wenn der Datenbankserver schlichtweg aufgrund von einer Firewall nicht mit der Datenbank reden kann? Die Web-Applikation mit dem Datenbankserver. Kann ich schlichtweg lokal nicht nachvollziehen. Das heißt, ich würde das Ganze wieder zurückgeben. Und dann kommt noch zu guter Letzt noch solche Dinge dazu, wie Bildumgebungen sind meistens auch wieder separat. Und genau diesen Prozess zum Schluss möchte ich gerne mit dem Lab-Management vereinfachen. Das heißt, ich möchte ein möglichst einfaches Mittel haben, um für alle auch einheitliche Testumgebungen zur Verfügung zu stellen. Okay, an der Stelle würde ich mal gern zunächst in die Demo einsteigen, weil das Ganze an der Stelle ein bisschen länger läuft. So, bevor wir die Umgebung bereitstellen, möchte ich gerne mal zeigen, okay, was kann ich eigentlich als sowohl Entwickler als auch Tester mit der Lab-Management-Umgebung machen. Das heißt, was ich jetzt habe, ist hier lokal ein Projekt, das ist AdventureWorks Cinema, ist die deutsche Visual Studio Referenzanwendung von Visual Studio 2005, also es hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Das heißt, ich kann, es ist eine Anwendung, mit der ich Tickets zum Beispiel verkaufen kann. Und diese Anwendung möchte ich gern, so wie ich eine Änderung mache, in meine Testumgebung hineinbringen. Das heißt, so dass meine Tester jeden Morgen in ihrer Testumgebung sollen die immer die neueste Version von dieser Anwendung vorfinden. Und das Ganze habe ich gemacht mit einer Funktion aus dem Lab-Management, nämlich genau dem Build-Deploy-Test-Workflow. Das heißt, wir reden über zwei Teile, einmal die Infrastruktur, die kommt danach nochmal, und jetzt sozusagen sorgen wir dafür, dass die Bits da entsprechend hineinkommen. Und was ich dazu gemacht habe, ist, ich habe bei mir auf meinem Rechner eine Testumgebung. Das ist die oben die Dual Environment, die werde ich verwenden. Dort stecken zwei Maschinen drin, ein Server und ein Client. Und ich werde jetzt mein Bild übersetzen, also meine Windows-Applikation, und werde diese dann in die entsprechende Windows 7 Maschine hineinkopieren und werde dann auf dieser Maschine meine Tests entsprechend ausführen. Das heißt, diejenigen, die von Ihnen mit Bildprozessen vertraut sind, das ist ein spezieller Bildprozess. Das heißt, ich starte das jetzt einmal an. Schauen wir mal, dass es läuft. Okay. Dauert einen kleinen Augenblick. Okay, Marc, kannst du nochmal kurz umschalten? Ah, okay. Ah. So. Und wo unterscheidet sich das jetzt sozusagen, was ich jetzt hier auf meiner Maschine gerade angestoßen habe, zu dem, was Sie normal von der Applikation her kennen, wenn Sie den Bildprozess haben? Also beim normalen klassischen Bildprozess würden Sie Folgendes machen: Sie übersetzen mit Hilfe eines, hier jetzt in dem Fall TFS-basierenden Bildprozesses, würden Sie Ihre Applikation übersetzen. Dann würden Sie typischerweise händisch das ganze Bild ausrollen auf Ihre Zielumgebung. Das passiert bei den meisten Unternehmen, die ich kenne, wird ein Setup-Paket generiert und das wird ein Tester entweder auf eine File-Share gelegt oder entsprechend per E-Mail verschickt. Dann lassen wir entsprechend die Tests laufen. Das macht typischerweise dann auch macht der Tester manuell. Und diesen Prozess jetzt, diesen klassischen, wollen wir sozusagen verbessern. Und da kommt jetzt der Lab-Management-Bildprozess ins Spiel. Das heißt, hier übersetze ich nach wie vor noch meine Anwendung. Können wir mal kurz umschalten, dann wollen wir das mal live sehen. Das heißt, hier jetzt wird durch diesen speziellen TFS-basierenden Bildprozess wird jetzt intern mein normaler Release-Prozess angesteuert. Das heißt, der übersetzt jetzt mein AdventureWorks Cinema in meinem TFS. Und wenn dieser Prozess fertig ist, dann setzt er meine Umgebung jetzt dann auf einen definierten Stand zurück. Springen wir mal kurz wieder in die Folien zurück. Genau. Das heißt, diese Phase wird sich jetzt gleich anschließen. Das heißt, meine komplette Umgebung ist jetzt virtualisiert. Die wird auf einen definierten Snapshot zurückgesetzt, sodass ich einfach mich auch da nicht darum kümmern muss, dass irgendwelche Sachen aufgeräumt werden müssen. Danach werde ich über ein Skript meine Applikation in diese Testumgebung ausrollen, in diese virtuelle. Dann machen wir wieder über den Bildprozess ein Snapshot. Und erst dann führe ich meine Builds entsprechend aus. Durch dieses Verfahren habe ich jetzt einen Vorteil. Ich lasse nachts meine automatisierten Tests laufen. Und dann kann ich am tagsüber als Tester zum Beispiel mich auf die gleiche Umgebung verbinden. Und wenn ich merke, ich habe die Testumgebung sozusagen kaputt gespielt oder ich habe vom Entwickler einen Hotfix bekommen für ein spezielles Problem, kann ich die auf die Umgebung ausrollen. Merke, okay, ich habe meine Taten, meine Bits, irgendwas habe ich kaputt gemacht. Kann ich einfach sagen, okay, ich nehme das Snapshot, der genau nach dem Deploy stattgefunden hat. Und so habe ich sofort innerhalb von 10 Minuten habe ich wieder eine komplett saubere Umgebung. Und das Schöne ist, wir hatten ja am Anfang zwei Maschinen gesehen. Das geht immer für alle Maschinen, egal wie komplex sie die Umgebung machen. Gerade wenn sie mal für SharePoint entwickeln müssen mit einem SQL-Server und einem Active Directory und sie wollen mal 3 oder 4 Maschinen wirklich simultan zurücksetzen, werden sie dieses Feature echt lieben lernen. Und einfach sagen können, auf einen konsistenten Stand setzen sie alles zurück. Und dann sind in dem Augenblick nämlich auch sämtliche Active Directory-Probleme, die sich typischerweise in so einem Szenario ergeben mit virtuellen Maschinen, sind einfach komplett weg. Genau. Und im Falle, wenn ich jetzt an den Entwickler einen Bug melde, kann ich ihm auch separaten Snapshot geben, den er für sich auch nochmal zurücksetzen kann, sodass er auf der gleichen Umgebung arbeiten kann. Genau. Okay, dann springen wir nochmal kurz zurück. So, dann hoffen wir doch mal, dass die Maschine wieder da ist. Da sehen wir jetzt, er hat jetzt entsprechend das Bild übersetzt. Jetzt setzt er komplett meine Maschine zurück auf den Snapshot. Ich schalte mal kurz um und mache mal hier kurz einen Refresh. Also er setzt jetzt gerade, wenn wir auch mal rechts schauen, beide Server wirklich simultan zurück. Und ich habe im Prinzip nichts gemacht, wir haben ja gesehen, ich habe nichts gehört, definitiv nur kurz erzählt. Und das ist letztendlich mit relativ überschaubarem Aufwand dann auch einzurichten. Vielleicht noch mal kurz 2 Worte dazu, wie ich diese Umgebung entsprechend erzeugt habe, während er die Maschine zurücksetzt. Also was ich initial gemacht habe, was wir jetzt in dieser Demo nicht machen würden, weil sonst müsste diese Session den ganzen Tag dauern, ist, ich habe entsprechend mal oben New gemacht und ich habe mir eine sogenannte virtuelle Umgebung entsprechend aufgesetzt. Und dann habe ich mir, wenn es gleich refreshed hat, sehen wir, dass es 2 Templates auf dieser Maschine gibt. Die habe ich mir reingenommen und habe mir meine Umgebung zusammengestellt. Wenn man dann drauf drückt, läuft das Ganze dann typischerweise so 30 bis 60 Minuten. Kommt ein bisschen auch darauf an, wie performant die Umgebung ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Umgebung machen wollte mit 4 Windows-Servern, sage ich jetzt unten noch einmal Verify und dann läuft das Ganze eine Stunde hier auf meiner Maschine und dann habe ich wirklich eine Umgebung aus 4 Maschinen. Ansonsten müssen Sie da auch als Tester nicht mehr wirklich viel wissen, außer ein Häkchen zu setzen, dass wir noch solche Sachen haben wie eine Network Isolation. Das heißt, ich kann die Umgebung, die ich hier gemacht habe, auch einfach duplizieren, parallel hochfahren und ich habe keinerlei Netzwerkkonflikte, weil die Umgebung komplett, auch wenn sie auf dem gleichen Host laufen, abgeschottet sind. Ja, wir werden jetzt definitiv hier nicht Finish drücken, weil ansonsten werden wir nicht mal heute viel von der Demo haben. So, und dann schauen wir mal, wie weit unsere Demo ist. Okay, er ist schon ein bisschen weiter. Das heißt, wir verbinden uns einfach mal auf die Umgebung. Das heißt, auch hier als Tester brauchen Sie keinen Remote Desktop. Ich kann mich komplett auf die Umgebung auch live verbinden, brauche nur meinen Testmanager dafür, kann auch hier extrem schnell zwischen den Umgebungen hin und her wechseln. Das heißt, ja, wirklich an der Stelle sehr einfach. Hier sieht man gerade, ich habe diese Umgebung mal genau mit diesem Clone-Feature ausgestattet. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick, weil was er im Hintergrund tut, ist, er weist ihm eine öffentliche IP zu. Intern hat er nochmal sozusagen die ursprünglichen Rechnernamen, die existieren nur innerhalb der Umgebung und das konfiguriert er einfach gerade. Das dauert einen Augenblick, bis sich jetzt mein TFS sozusagen mit den Testumgebungen hier unterhalten hat und die sich untereinander die passenden Rechnernamen einfach zugewiesen haben. So, jetzt dauert es noch einen kleinen Augenblick. So, die Maschinen sind okay, da sind sie, das heißt, es geht auch gleich weiter. Was er jetzt tun wird, ist im nächsten Schritt, er wird jetzt das Deployment durchführen, das heißt, die Bildergebnisse selbst von meinem AdventureWorks Cinema, die liegen auf einer Fallschirm. Und ich habe jetzt hier eine relativ simple Art des Deployments gewählt. Das ist einfach ein Batch-Skript, was ich hinterlegt habe für jeden Maschinentyp und der beschreibt, wie das entsprechend in die Maschine reinzukopieren ist. Sie können da aber auch genauso gut PowerShell nehmen, MSI. Einzige Anforderung ist, das Ganze muss sich in irgendeiner Form unter einem Windows ausführen lassen. Ansonsten, ja, da sind Sie, wie gesagt, relativ frei, was das Thema Deployment-Skripte angeht. Das heißt, jetzt sieht man, er macht jetzt das Deployment erstmal auf dem Server. Und da werden wir auch jetzt ein paar Sekunden später sehen, werden wir dann die X-Copy-Ausgaben auch sehen, dass er einfach Sachen dann reinkopiert hat. Scrollen wir mal ein Stückchen nach oben. sehen wir auch hier das Datum vom Bildprozess, das ist von heute, und der sechste Bit ist gerade der aktuell gelaufen ist. Das heißt, auch solche dynamischen Informationen wie den neuesten Bild kann ich mir auch in die Maschine selbst reingeben lassen, sodass ich wirklich immer das neueste Bild auch in die Testumgebung ausrolle. So, und dann müsste jetzt eigentlich auch der Client fertig sein. Und was jetzt passiert ist, der macht jetzt gleich wieder einen Snapshot. Okay, das lassen wir ihn mal in Ruhe weitermachen. Und dann schauen wir uns vielleicht einfach mal an, wie kompliziert oder wie einfach es ist, diesen Bild, was ich jetzt hier mit wirklich zurücksetzen und bauen und so weiter, was ich dann noch dafür tun muss als Anwender. Wie ein normaler Release-Prozess ist das intern auch ein Bildprozess. Ich gehe jetzt mal auf Bilddefinition editieren. Und dann gehen wir mal auf, das ist der wichtige Punkt, nämlich Process. Was ich hier jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir eine spezielle Bildvorlage ausgewählt. Das ist das Lab Default Template. Für den normalen Release-Prozess, wenn Sie TFS-Anwender sind, würden Sie typischerweise das Default Template verwenden, was dann kompiliert. Das tut dieses Template jetzt nicht. Sondern da stecken spezielle Eigenschaften dahinter, die ich mit einem Editor konfigurieren kann. Und das, was wir jetzt gerade hier im Hintergrund abläuft, habe ich folgendermaßen gemacht. Ich habe oben angegeben meine Umgebung. Und da sieht man, ich habe jetzt drei Umgebungen mal ausgerollt. Es wird jede Umgebung hier angezeigt mit einem Namen. Ich habe jetzt Dual Server im Vorfeld ausgewählt. Habe dann gesagt noch, das Ganze soll, nachdem die Umgebung hochgefahren wird, soll das auf einen bestimmten Snapshot zurückgesetzt werden. Bei mir heißt der jetzt hier Deploy Ready Fixed. Nicht daran, mein Root-Snapshot, der hatte heute noch einen Fehler bei der Demo, deswegen habe ich nochmal eine korrigierte Version gemacht. Aber auch hier ist die Auswahl, sage ich mal, sehr einfach. Ich will einfach aus dem Baum von Snapshots für meine komplette Umgebung aus zwei Maschinen einfach einen Knoten, den ich gern haben will, einfach raus. Der nächste Schritt ist, ich gebe dann an meinen Bildprozess. Bei mir heißt er jetzt abc-main-daily. Und mit jedem Mal anstarten von diesem Lab-Prozess wird sozusagen intern genau dieser Kompilierungsprozess vorher ausgeführt. Das ist das, was Sie, wie gesagt, nehmen für ganz normale tägliche Builds schon, was Sie schon haben. Da müssen Sie jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden. Könnte hier aber auch genauso gut eine File-Share angeben, wenn das entsprechend vorhanden ist. Im nächsten Schritt wird dann nochmal angegeben, gebe ich nochmal meine Build-Skripte oder meine Deploy-Skripte an. Und hier sieht man, ich arbeite hier relativ exzessiv mit Variablen. Genau in dieser Variable jetzt hier Build-Location steckt sozusagen meine File-Share drin, wo die Bildergebnisse liegen. Das heißt, ich kann es komplett dynamisch parametrisieren. Und ich habe jetzt zwei Skripte gemacht, die einmal den Server befüllen und einmal den Client. Und zu guter Letzt mache ich nochmal einen Snapshot, nachdem das Ganze gelaufen ist. Da sage ich einfach meinen Präfix. In dem Fall, ich nenne es einfach persönlich gern deployed. Das heißt, wenn ausgerollt wurde, wird nochmal ein Snapshot gemacht. Und zu guter Letzt gebe ich noch an, meine Tests, die ich ausführen will, das sind jetzt in dem Fall Test-Suiten aus dem Microsoft Test Manager. Das können wir uns gleich nochmal anschauen. Das heißt, er würde jetzt automatisch alle Test-Cases selektieren, die in dem Testplan jetzt in dem Fall AWC-10 UAC User Acceptance Test drinstecken. Und das Ganze wird dann einfach mit speziellen Testeinstellungen ausgeführt. So, und dann schauen wir mal, wie weit unser Bildprozess ist. Okay, er führt die Tests aus. Ah, okay. So, das heißt, ich habe einen Coded UI-Test, einen oberflächengetriebenen Test hinterlegt. Und ich hoffe mal, da müsste er jetzt eigentlich 5 gleich eintragen bei Paula die Kröte. Der Kinofilm ist zufällig gewählt an der Stelle. So, ich hoffe mal, dass er gleich weiterläuft. Ansonsten werden wir nämlich einen Bug haben. Ah, okay. Das heißt, Test ist ausgeführt. Das normalerweise würde ich jetzt, wenn ich diesen Prozess benutze, würde ich typischerweise als Entwickler nicht sehen, weil das läuft. Das lässt man dann nachts laufen, weil das sind einfach sehr lang laufende Tests. Was man hier machen kann, ist, ich bin nicht nur gezwungen, entsprechende UI-Tests zu nehmen, sondern es ist auch genauso ein valides Mittel, zum Beispiel einen Unit-Test zu nehmen, dort aber, sage ich mal, die Komponenten nicht zu stark zu isolieren und dann eher das Ganze als Integrationstest auszuführen. Habe ich auch Kunden, die das machen. Wenn zum Beispiel eine Datenbank benötigt, für einen bestimmten Teil der Logik. Dann würde der Test auch in dieser Testumgebung ausgeführt werden. Allerdings würde ich dann einfach schlichtweg keine UI sehen. So kann ich dann auch meine Integrationstests mit einer sauberen Testumgebung machen. So, und wenn das Ganze... bevor wir aber jetzt mal uns anschauen, was da als Ergebnis rausgekommen ist, würde ich nochmal gern an den Marc übergeben, weil bei Ihnen nämlich eine Registrierung jetzt 5 Minuten dauern würde. Und deswegen, bevor wir uns das Thema jetzt nochmal weiter einsteigen, würde ich jetzt mal gern sozusagen mal kurzzeitig zur zweiten Demo mal springen, sodass wir dann das Ganze auch flüssig sehen und wirklich jede Demo heute noch schaffen.
Ja. Vielen Dank. Ja, ich möchte auch noch mal kurz vorgreifen. Wir haben jetzt gesehen, Nikos Environment ist ein komplettes virtuelles Environment. Heißt also, wir haben Hyper-V im Einsatz, wir haben System Center Virtual Machine Manager im Einsatz für die Verwaltung der einzelnen virtuellen Maschinen respektive Hosts. Jetzt, es geht auch einfacher. Und zwar, schon seit 2010 kannte der TFS ein physikalisches Environment. Physikalisch heißt entweder wirklich, ich habe es auf einer Kiste drauf installiert, oder es ist eine virtuelle Maschine, die nicht auf Hyper-V läuft, wie zum Beispiel VMware. Jetzt seit 2012 können wir ein Standard Environment erstellen. Ein Standard Environment ist eine physikalische oder nicht Hyper-V virtuelle Maschine, die wir ebenfalls zum Testen verwenden können. Heißt also, wenn ich nicht den Aufwand treiben kann oder noch nicht will, eine ganze Hyper-V-Umgebung aufzusetzen, kann ich mehr oder weniger, ich sage mal in 10 Minuten, einen Test-Client aufsetzen, aufgrund einer bestehenden Maschine, aufgrund einer bestehenden virtuellen Maschine, wie zum Beispiel mit Hyper-V. Ich wechsle mal kurz auf meinen Rechner. Ich habe das hier ebenfalls mit Hyper-V gemacht, ist aber nicht System Center managed. Ich habe entsprechend eine TFS-Instanz am Laufen und eine zweite Maschine, die ich gerne als Testrechner entsprechend benutzen möchte. Ich öffne den Testmanager, weil der Testmanager ist das Tool, um virtuelle Environments zu erstellen. Ich sehe gerade, wir haben ein wenig mit der Auflösung ein Problem. Und in diesem Testmanager erstelle ich jetzt ein Standard Environment. Die zweite Maschine ist ebenfalls bei mir hier lokal am Laufen. Es sind zwei nicht Active Directory Domain Computer, also reine Workgroup Computer. Das Einzige, was ich jetzt hier sicherstellen muss, wenn ich nicht im Active Directory bin, ist, ich muss Shadow Accounts einrichten. Das heißt, ich dupliziere User und Passwörter auf beiden Maschinen, dass ich die eine Maschine bei der anderen einloggen kann. Wie wir vorhin gesehen haben, mache ich jetzt hier ein neues Environment. Adde eine Maschine, gebe hier den Computernamen ein, wähle noch eine Rolle aus und jetzt gebe ich hier entsprechend den Benutzer ein.
Die einzige Anforderung an der Stelle an den Nutzer, der jetzt hier gerade eingegeben wird, ist, der muss halt auf der Zielmaschine, muss der ein Admin-User sein. Das ist das Einzige, was ich tun muss, jetzt entsprechend, um so einen Shadow-Account einzurichten.
Genau. Dann möchten wir natürlich selbstverständlich UI-Tests fahren. Ich wähle das Ganze an, sage noch, auf welcher Maschine von meinem Environment möchte ich diese UI-Tests laufen lassen. Wir haben hier nur eine Maschine. Gehe wiederum den User ein, mit dem ich die UI-Tests fahren möchte. Verifiziere alles und dann drücke ich OK. Das Schöne jetzt an dem ganzen Workflow hier im TFS 2012 respektive Test Manager 2012 ist, sobald ich jetzt nach der Verifikation OK drücke, beginnt er damit, die Agents auf meiner Testmaschine zu installieren. Das heißt, ich brauche jetzt noch genau einen Klick. Je nach Performance der Maschine warte ich 5 bis 10 Minuten. Das heißt, die Agents auf der Testmaschine werden installiert. Ich klicke hier mal Finish. Wir sehen hier jetzt den Status Preparing. Die Agents werden installiert. Nach der Installation wird meine Maschine neu gestartet. Es hat ein automatisches Logon jetzt nach dem Neustart. Das heißt, der Benutzer für die UI-Tests ist eingetragen für das Automatic Logon. Und meine Maschine ist dann in einem Zustand, den ich für dann einen Test verwenden kann. So, das war ganz kurz die Vorschau, weil ansonsten müssen wir dann wirklich 15 Minuten warten, um die Infrastruktur im Detail anzuschauen. Ich gebe dir den Screen wieder.
Das ist gut. Okay. So, dann schauen wir noch mal kurz zurück. Wie sieht das für mich eigentlich aus zum Schluss, wenn ich jetzt als Entwickler oder derjenige, der das Ganze administriert, zum Schluss wieder drauf schaue? Das heißt, ich bekomme ja auch sofort, nachdem der ganze Prozess gelaufen ist, bekomme ich auch wieder sämtliche Ergebnisse aus meinen virtuellen Maschinen auch wieder zurückgeliefert, beziehungsweise auch bei den Standard Environments greift genau das Gleiche. Und hier sehe ich nämlich jetzt in dem Fall dann, einer von zwei Tests sind bestanden, einer ja, war nicht erfolgreich. Das ist jetzt an der Stelle gewollt, das brauchen wir für die nächste Demo dann noch. So, jetzt möchte ich natürlich gern als derjenige, jetzt das morgens sieht, möchte jetzt gern wissen, okay, was ist denn jetzt eigentlich der Test, der da schiefgegangen ist? Schauen wir uns doch einfach mal die Ergebnisse an von dem Ganzen. Gehe ich mal auf View Test Results und dann springen wir sofort in den Testmanager zurück und dann sehen wir, okay, zwei Tests sind schiefgegangen. Okay, mein Ticket verkaufen hat anscheinend funktioniert, aber irgendwie mein ja, Change-Passwort nicht. Das heißt, was ich jetzt hier auch machen kann als der Tester oder der Verantwortliche für die Testumgebung, sage ich einfach, ich lege mir meinen TFS-Bug an. So, das Ganze ist das Change. Das ist ein Change-Passwort-Bug. Speichern wir das Ganze mal. Steps to reproduce haben wir jetzt an der Stelle natürlich nicht, weil das Ganze ist ein automatisierter Test. Hätte ich jetzt einen manuellen Test gehabt, wären, genau wie wir das am Anfang in der dritten Slide gesehen haben, wäre entsprechend so ein Log gekommen. Was wir jetzt allerdings sehen, ist automatisch, nachdem ich jetzt im Nachhinein im Testmanager bin, bekomme ich, nachdem ich einen Bug erzeugt habe, wird sofort dem Entwickler auch mitgeteilt, um was für eine Maschine handelt sich. In dem Fall sehe ich dann auch solche Sachen wie, wie viel RAM ist da, wie viel ist nicht da. Und das Ganze, wie man hier sieht, ist für zwei Umgebungen. Einmal oben für den Windows-Server und unten haben wir das Ganze nochmal auch für meinen Client. Das heißt, wenn es zum Beispiel Memory-Probleme gibt, kann ich das hiermit schon mal relativ elegant diagnostizieren. Was dann automatisch auch ausgefüllt wurde, ist den entsprechenden Bild, den ich ausgerollt habe. Damit kann nämlich genau mein Entwickler auch die passenden Sourcen aus dem TFS wieder abrufen, indem man einfach sagt, get specific version by label. Intern gleich auch wieder mein Testcase mit dem entsprechenden Bug verlinkt. Und wo es dann sehr spannend wird, ist nämlich, wenn man mal auf das etwas unscheinbare Tab links geht, dann sehen wir nämlich, dass da einige Daten erfasst wurden. Das heißt, hier kann ich nämlich, da ich jetzt der Test ja nachts gelaufen ist, möchte ich gerne wissen, was ist denn da eigentlich passiert. Nehmen wir doch einfach mal den Media Player. Und gucken uns jetzt mal genau den Fehler an der Stelle. Das war nämlich der eine Test, den sie ersten nämlich nicht gesehen hatten, wo entsprechend die Folien oben waren. Da sehen wir, okay, da ist eine Exception gekommen. Und wie man sieht, wenn man unten dann das Datum sich genau angeschaut hätte, das ist genau die Aufzeichnung, die gerade gemacht wurde, während ich diese Demo hier live gemacht habe. Und das hilft mir natürlich als Entwickler schon ungemein, so einen Bug auch nachvollziehen zu können. Plus dann halt, je nachdem wie meine Anwendung entsprechend gestrickt ist, halt auch solche Sachen wie ein Event-Log-Eintrag kann ich genauso automatisch rausziehen lassen. Und wenn Sie noch, sage ich mal, noch mehr Meta oder mehr Informationen rausziehen wollen, können Sie das hier entsprechend auch per Plugin zum Beispiel noch erweitern, das Ganze. Völlig problemlos. Okay. Läuft noch deine Umgebung?
Wie? Ja, meine läuft noch. Also, soll ich beim Environment weitermachen? Ja. Wir haben jetzt mal das Ganze in Aktion gesehen. Das heißt, wir haben zwei Environments. Das eine setzt das Ganze, wird noch aufgesetzt. Das Standard Environment, was wir ja in Nico gesehen haben, ist das Ganze virtualisiert. Ganz klar, um professionell automatisiert testen zu können, ist eine virtualisierte Umgebung mehr oder weniger fast Pflicht. Weil ich habe einen matchentscheidenden Vorteil. wenn ich mit virtuellen Umgebungen arbeite, dann kann ich Snapshots erstellen. Ganz wichtig für einen Test ist, dass ich jedes Mal den Test exakt gleich reproduzieren kann. Das heißt, die Maschine muss jedes Mal im selben Zustand sein, bevor der Test beginnt. Jetzt, wenn ich das physikalisch aufsetze und eine Maschine jedes Mal neu rolloute, dann kann das schnell einmal Stunden oder Tage gehen, bis ich ein ganzes Environment aufgesetzt habe. Mit Snapshots ist das eine Frage von mehr oder weniger Minuten. Hängt natürlich von der Infrastruktur ab, wie schnell ich mal so 40 bis 100 GB von A nach B portiere. Aber die Snapshots bringen uns den Vorteil, einerseits dort zu beginnen, wo es initial ist, ohne etwas vorgesehen zu haben, und andererseits kann ich als Entwickler, wie wir gesehen haben, durch eine Bugmeldung wieder an exakt diesen Punkt reinspringen, wo der Fehler passiert ist. Also seit 2010 kennen wir die Virtualisierung. Wie gesagt, es gibt grundsätzlich eine physikalische Testumgebung und eine virtuelle. Neu ist es keine physikalische mehr, sondern ein Standard Environment, was wir uns gleich anschauen. Und was haben wir für Vorteile hier, wenn wir mit Hyper-V arbeiten? Einerseits haben wir eine Library. Diese Library ist eine große Bibliothek, eine große Datenbibliothek, wo ich entsprechende Templates von virtuellen Maschinen oder ganzen Environments ablegen kann und bei Bedarf auf einen entsprechenden Host deploye und dann dort aufstarte und die Tests durchführe. Die Snapshot haben wir besprochen, ein 1A-Feature für Testumgebungen. Und ja, wie sieht das Ganze aus? Wir haben hier mal schematisch dargestellt, wie das Ganze etwa ausschaut. TFS-seitig haben wir das Modul Lab Management. Alles, was ich mit Testumgebungen zu tun habe, wird über Lab Management gesteuert. Das Lab Management hat einen Part und das ist das System Center Virtual Machine Manager. Heißt also, Lab Management gibt mehr oder weniger die Aktionen, die Kommandos vor, was auf den virtuellen Maschinen getan werden muss. Effektiv ausgeführt wird das Ganze über System Center Virtual Manager, das dann entsprechend mit den entsprechenden Hyper-V-Hosts arbeitet, Maschinen aufstartet, Snapshots erstellt, Snapshots deployed etc. Von der Infrastruktur, von diesem Big Picture her, haben wir grundsätzlich zwei Komponenten hinter diesem System Center Virtual Machine Manager. Einerseits ein bis mehrere Hosts, das heißt, wir können also unsere Infrastruktur beliebig skalieren, wir können verschiedene Host-Rechner einstellen und diese in sogenannte Host-Gruppen zusammenfassen. Wichtig hierbei ist, dass ein Environment, das aus mehreren Maschinen besteht und ich auch Network Fencing mache, heißt also, ich baue mir ein virtuelles Netzwerk rund um meine virtuellen Maschinen, dass ich die IP-Adressen, die Namen x-fach weiterverwenden kann, dann muss ich zwingend entsprechend auf dem gleichen Host arbeiten. Aber ansonsten lässt sich das entsprechend aufskalieren. Dann haben wir die Library Shares, mehr oder weniger ein Netzwerk-Share, der über System Center eingebunden wird. Dort speichere ich meine Templates, ich kann auch ISO-Images für die Installation bereitstellen. Also alles Datenlastige wird in entsprechenden Library-Share gestellt. Wenn wir jetzt das Ganze eine Stufe tiefer oder einen Detaillierungsgrad höher anschauen, sieht das Ganze folgendermaßen aus. Das Pattern, das wir im TFS verwenden, ist eigentlich immer dasselbe. Es ist alles skalierbar. Deshalb haben wir immer ein Controller-Agent-Pattern. Wir haben einen Controller, der mehrere Agents steuert und die entsprechenden Aufgaben verteilt. Was wir bis jetzt schon hatten, ist dieser Build-Controller. Auch wenn wir nicht mit Lab-Management arbeiten, hoffe ich zumindest, dass Continuous Integration und Nightly Builds durchgeführt werden. Da haben wir den Build-Controller. Den benötigen wir entsprechend für die Kompilierung der Software mit einem ganz normalen Build-Agent. Was jetzt neu hinzukommt oder was ich zusätzlich installieren muss, wenn ich mit Lab Management arbeiten möchte, ist dieser Test Controller. Der Test Controller wiederum spricht mit den einzelnen Agents und ich wechsle mal kurz hin und her. Wir haben einen Unterschied zwischen 2010 und 2012. Und zwar ist das ganze Deployment der Agents massiv einfacher geworden. Für alle die, die schon mit 2010 gearbeitet hatten, man musste 3 Agents installieren. Es gab ein sogenanntes VM-Prep-Tool, das die Installation geskriptet hat, vereinfacht hat, aber es waren eigentlich immer noch 3 Agents, die ich installieren musste. Neu deployen wir ein Agent. Wir haben es vorhin gesehen in meiner Standard Environment Demo, mehr oder weniger per Remote. Ich sage, mach mir da eine Testmaschine drauf und mein Test Agent wird entsprechend installiert und konfiguriert. Intern sind immer noch dieselben Funktionalitäten vorhanden. Das heißt, ich brauche entsprechend das Zusammenspiel der verschiedenen Agents, um den Build auf mein Test-Environment zu kriegen und anschließend daraus die einzelnen Tests zu starten. So, jetzt hoffe ich doch schwer. Voilà, ready. Sieht gut aus. Ich habe jetzt hier meine physikalische Maschine oder pseudophysikalische Maschine eingebunden. Ich kann das gerne auch kurz zeigen, diese VSOLM2. Die hat sich jetzt neu gestartet. Der Agent wurde installiert. Wir sehen hier, er ist running unter diesem Benutzer Adam, den ich vorhin eingerichtet habe, um entsprechend die Tests auszuführen. Wenn wir nun dieses Environment haben, müssen wir noch zwei Dinge erledigen, um einfach mal so schnell in 10 Minuten ein Test-Environment zu erstellen. By the way, natürlich, dieses Test-Environment ist vorbereitet. Heißt also, auf diesem VSOLM2-Rechner ist entsprechend ein IIS konfiguriert, .NET-Framework konfiguriert, damit wir unsere Web-Applikation deployen und ausführen können. Also soweit muss ich natürlich vorgängig das Ganze konfiguriert haben. Was wir jetzt als erstes benötigen, ist ein Test-Setting, um diese Tests automatisiert laufen zu lassen. Ich gebe hier mal Fabricum Build Test Deploy ein, wähle Automated aus, sehe hier meinen Webserver, den ich konfiguriert habe, und jetzt kann ich, wie wir vorhin gesehen haben, die Diagnostikeinstellungen vornehmen. Heißt also, hier definiere ich, was alles aufgezeichnet werden soll. Wir haben vorhin gesehen, hatten wir quasi den fully blown Ansatz mit Video IntelliTrace und. Ich werde hier mal aus Zeitgründen und Ressourcengründen nur die System Informations mitziehen. Wir haben später noch eine Demo mit all diesen Informationen.
Ist übrigens bei der Stelle an der Stelle noch vielleicht der Hinweis, man sollte nicht zwingend alle entsprechend anhaken, weil gerade solche Sachen wie IntelliTrace, das kann einfach mal die Performance so um Faktor 3 bis 6 sozusagen drücken. Deswegen wirklich nur das, was zwingend notwendig ist. Ansonsten laufen die Tests statt 10 Sekunden, nämlich mal plötzlich 2 bis 3 Minuten, weil da einfach Hintergrund alles versucht einzusammeln.
So. Nächster Step oder der letzte Step, um dieses physikalische Environment für die Tests nutzen zu können, wir müssen unseren Lab-Workflow entsprechend einrichten, dass er mit diesem Standard-Environment arbeitet. Dazu gehe ich auf in Visual Studio, in den Team Explorer. Wenn ich nicht den falschen hätte. Gehe auf meine Builds, überarbeite die Bilddefinition. Ich habe da mal bereits etwas vorbereitet. Was wir jetzt effektiv anpassen müssen, ist der eigentliche Prozess. Wiederum mit diesem Wizard. Ich öffne den Wizard, sage, auf welchem Environment möchte ich jetzt meine Tests ausführen. Und was jetzt hier neu ist, ist, mein Standard Environment tritt auf. Vorhin mit 2010 hatten wir ein physikalisches Environment und wir hatten das nicht integriert in den Prozess. Das heißt, ich konnte schon eigene physikalische Environments integrieren. Ich konnte VMware integrieren, weil schlussendlich ist es ein Workflow Foundation Workflow, der hier arbeitet, und ich konnte den natürlich mit eigenen Aktivitäten erweitern. Neu ist, ich kann dieses Standard Environment problemlos einbinden. Den Unterschied, den wir hier jetzt sehen, ist, ich kann Revert to Specific Snapshot nicht ausführen, weil es ist ein physikalisches Environment, wir haben keine Snapshot-Funktionalität, also ich muss es so nehmen, wie es jetzt einfach ist. Für einen einfachen Test ist das aber eine sehr, sehr elegante Möglichkeit. Ich wähle hier noch den Build aus, ein ganz normaler Build. Sage, ich möchte meine Lösung auf das Standard Environment deployen, nehme hier meine Webserver-Rolle, ganz kurz ein Batch-File, das schlussendlich das Deployment der Web-Applikation vornimmt. Sag noch, nimm diese Tests von meinem Default-Testplan, ist nur einer drin. Finish, Ctrl-S, speichern und Queue New Build. Und ab da ist das Ganze wieder mehr oder weniger deckungsgleich mit dem, was wir vorhin gesehen haben. Ich lasse das jetzt mal hier kurz laufen. Er macht nichts anderes als vorhin. Wir haben zuerst einen Build-Prozess, der angestoßen wird. Der Build wird entsprechend einen Share deployed. Und anschließend werden diese Binaries vom Build genommen und jetzt hier auf mein Standard-Environment deployed und anschließend die Tests ausgeführt. Ich hoffe mal kurz, wir geben ihm ein paar Sekunden. Wir sind schon eher knapp in der Zeit, dass das Ganze geht. Nochmals hier ganz kurz, der Vorteil dieses Standard Environments ist, ich kann eine x-beliebige Maschine nehmen, ob Active Directory oder nicht. Ob Workgroup spielt keine Rolle. Einziges, was ich beachten muss bei Workgroup-Maschinen, ist der Shadow-Account, dass das Ganze funktioniert. Der Nachteil von diesem Standard Environment ist, wie gesagt, die Snapshot-Funktionalität. Was mache ich, wenn mein Test mein System so verändert, dass ich keinen sauberen initialen Zustand mehr habe. Heißt also, ich könnte beim nachfolgenden Test dran in neue Fehler hineinlaufen, die durch den ersten verursacht wurden. Sobald ich solche Anforderungen habe oder das Ganze sauber definieren möchte, dann muss ich eine entsprechende Hyper-V-Infrastruktur aufbauen. Wie gesagt, wir brauchen eine Komponente, die Management-Komponente, System Server Virtual Machine Manager und dann 1 bis N Hyper-V-Hosts, die dadurch verwaltet werden. So, wir sind jetzt hier beim Deployment. Wir sehen jetzt hier im Hintergrund das Batch-Script, das abläuft. Die Web-Applikation, die entsprechend im IIS deployed wird. Haben wir sonst gerade noch eine Frage, um diese Minute zu überbrücken?
Ansonsten, der Marc hat jetzt hier immer den Hyper-V-Manager genommen, auf die Umgebung zu verbinden. Das Gleiche, was ich erst mit der virtuellen Umgebung gemacht habe, funktioniert jetzt auch mit den physischen Umgebungen. Das heißt, als Tester könnte ich eine komplette Farm im Hintergrund haben. Ich müsste meinen MTM selbst zum Beispiel gar nicht mehr verlassen, um auch darauf zu verbinden. Das heißt, ich kann ganz normal wie bei einer virtuellen Umgebung sagen, connect. Und egal, wo das Ganze in meinem Rechenzentrum läuft, ich brauche einen Tester, brauche ich nur zu sagen, irgendeinen, sage ich mal, schönen Bezeichner, wie jetzt hier mit der Standard-Test-Umgebung. Und dann kann er sich darauf verbinden. Er braucht solche Sachen, so Details wie IP-Adressen und Ähnliches, braucht er sich nicht mehr zu merken, sondern einfach Testmanager nehmen, sagen Connect und ist egal, welcher Umgebungstyp das Ganze ist.
So, ja, das Ganze ist durchgelaufen. Wir haben relativ einfach innerhalb von gut 10, 15 Minuten ein Test-Environment aufgesetzt, auf dem wir schon automatisierte Tests laufen lassen konnten. So, wir haben eine zweite Demo, wir haben es schon gesehen, beim automatisierten Test ist ein Fehler aufgetreten, und zwar dieses beim Passwortsetzen haben wir eine Exception gekriegt. Und jetzt wollen wir ganz kurz rüber switchen ins Visual Studio. Nico.
Ist das zwei Sekunden? Na, Bild. Ah. Der Bug 3.
Ist nicht mehr offen. Also jetzt haben wir die Möglichkeit, durch dieses Test-Environment Rich Box zu kreieren. Wir haben es vorhin auf den Slides gesehen, ich kann die ganze System-Informationen einhängen, ich kann Videos einhängen und damit wollen wir genau dem typischen Schema entgegentreten, nämlich der Bug kommt zum Entwickler, erste Antwort ist mal, nee, kann nicht sein, wir produzieren gar keine Fehler. Das zweite Stadium ist normalerweise It works on my machine. Also Entwickler drückt F5, hat den ganzen Zustand bei sich, nicht wie auf dem Test, wie auf der Testmaschine, und kann den Fehler nicht nachvollziehen. Jetzt mit diesen Rich Bugs können wir effektiv damit arbeiten, auch als Entwickler. Und zwar habe ich in diesem Bug die entsprechenden Links. Wir haben einerseits ein Screenshot, was ist passiert. Ich kann mal nachschauen, okay, wie hat es ausgeschaut. Ich kann, wie vorhin gesehen, die Systeminformationen auslesen. Was war das für ein System? Was war das System auf Client-Seite? Was war das System auf Server-Seite? Und so versuchen, den Bug nachzuvollziehen. Und was wir hier noch gemacht haben, wir sehen es hier ganz rechts am Rand, dieses iTrace-File. Wir haben also während der Test-Execution ein IntelliTrace-Log geschrieben. Was ist IntelliTrace? IntelliTrace ist eigentlich ein historisches Debugging. Während der Execution vom Programm schreibt der IntelliTrace-Logger jeden Call, jeden Stack-Trace-Call mit und gibt mir somit ein File, das ich in Visual Studio öffnen kann und durchdebuggen kann. Ich mache jetzt hier mal einen Doppelklick auf dieses iTrace-File. Visual Studio zeigt mir jetzt mal hier die Exceptions an. Ich mache einen Doppelklick auf meine Exception. Und ich sehe jetzt effektiv, was auf unserem Test-Environment los war. Wir sehen hier jetzt den Source-Code-Teil, der diese Exception verursacht hat. Wir haben hier einen File-Append-Text aufgerufen. Und hier in meinem Locals-Window kann ich die entsprechende Exception anschauen. Und da steht jetzt drin, Access to Path CTemp ist denied. Also wir haben ein Problem auf dem Test-Environment. Lokal kann ich diesen Fehler nicht nachvollziehen, aber auf dem Test-Environment wird mir der Zugriff auf dieses File blockiert und somit weiß ich jetzt, was diese Exception verursacht hat. Und der nächste Schritt, der ist, wir haben einen Snapshot erstellt vom Fehler und können jetzt auch als Entwickler diesen Snapshot öffnen und effektiv den Systemzustand zum Fehlerzeitpunkt analysieren.
So, was ich natürlich vorher als Tester sozusagen noch gemacht hatte, ist, ich hatte vorher von der Umgebung selbst einen Snapshot nochmal gemacht gehabt. Und zwar hide cancel. So, und das heißt, hier sieht man in meinem riesigen Baum, hatte ich vorher, wo der Fehler aufgetreten ist, hatte ich einen Snapshot angelegt, da hieß jetzt Change Password Button Bug. Und den habe ich dann genommen und habe mir gesagt, okay, ich will nicht nur den Bug mit dem Video und IntelliTrace, sondern auch genau diesen Link zu dieser Umgebung. Und dazu kann man hier sehr einfach sagen, Share Snapshot. Und da kann ich mir eine LVR-File speichern. Und die File kann ich an meinen Entwickler geben und da steckt genau die Umgebung drin. Diese LVR-File, die ist jetzt auch nicht mehrere Gigabyte groß, sondern da steckt letztendlich nur ein Link drin zu meiner Hyper-V-Infrastruktur. Und das Ganze hatte ich nochmal an den Bug angefügt als Attachment. Sieht man hier von gestern. So, und das kann ich als Entwickler sagen, öffnen. So, und was dann passiert ist, je nachdem, wie ich meine Maschine gespeichert hatte, die ersten zwei Optionen sehen Sie immer. Das heißt, ich kann jetzt direkt sagen, die aktuelle Umgebung, die läuft, soll auf den Snapshot komplett zurückgesetzt werden, wo dieser Bug aufgetreten ist. Ich kann zu der Umgebung verbinden, wie sie gerade ist. Oder ich kann sagen, ich brauche eine komplett neue Umgebung, weil jetzt meine Tester gerade ihre Tests vorm Release auf der Umgebung machen und ich kann sie ja nicht einfach zurücksetzen während des Arbeitstages. Deswegen könnte ich dann auch sagen, einfach eine neue Instanz anlegen. Das geht deshalb, weil ich vorher, nachdem der Bug passiert ist, habe ich die komplette Umgebung, so wie sie ist, mit sämtlichen Snapshots genommen, habe gesagt, speichere mir die bitte in meiner Library. Und habe dann hinterher gesagt, wenn ich jetzt unten diesen Knopf drücke, läuft dann bei mir ungefähr das Ganze eine halbe Stunde, kopiert er sozusagen alles wieder auf den Hyper-V-Host zurück und setzt und fährt genau diesen passenden Snapshot wieder hoch. Und so kann ich unabhängig von meinen Testern kann ich komplett debuggen. Ich sage jetzt mal, die aktuelle Umgebung zurücksetzen, weil jetzt Möglichkeit 3 würde einfach zu lang dauern. So, und dann sieht man, er setzt auch wieder gleich beide Maschinen zurück, wieder alles simultan. Und wenn hier ist ein ungefähr noch. Es dauert jetzt ungefähr ca. 20, 30 Sekunden. Gibt es eine Frage? Das wäre eine gute Gelegenheit dafür. Deswegen sollte man sich große Hardware dafür kaufen. Okay, macht noch.
Ja, bitte.
Vielleicht eine Frage zum Speicherplatz. Wenn man jetzt hier die Testumgebung hat und mehrere neue Umgebungen erzeugt, basieren die alle auf einem Snapshot nur und es wird jeweils nur ein Delta aufgebaut. Und wie viel Platzfällung für anderes Logging jetzt normal, minimal mittraced oder wenn man es jetzt voll aufsetzt, gibt es da irgend so einen Anhaltspunkt, mit was man rechnen muss?
Also jetzt in dem Fall die Umgebung, so wie sie jetzt hier aufgesetzt ist, wäre das quasi eine Root, sozusagen eine Root-Maschine, also ein Root-Snapshot und davon wird immer nur das Data gespeichert. Sollte man allerdings aus Performance-Gründen nicht unendlich machen, weil das einfach irgendwann mal so ab dem 5. bis 6. Hierarchie-Ebene tiefer das so dermaßen langsam, dass es dann einfach nicht mehr sozusagen, man will damit nicht mehr arbeiten dann. Ist einfach technologiebedingt. Die Diagnosedaten, selbst wenn man die zweite Frage jetzt auf die Diagnosedaten bezogen, hängt wirklich stark davon ab. Also das Video selbst, was hier aufgezeichnet wurde, das liegt so bei der Standardeinstellung so zwischen 60 und sagen wir mal 200 Megabyte für eine Stunde. Also jetzt, was wir aufgezeichnet haben, waren 4 Frames pro Sekunde. Das reicht für einen normalen Tester typischerweise aus, um entsprechend das flüssig sozusagen zu sehen, was da passiert ist. Ich würde es auch nicht signifikant höher schrauben. Und wie gesagt, ja, so 100 bis 200 Megabyte fürs Video. IntelliTrace selbst, das ist ein bisschen trickreicher, da können wirklich einige Daten anfallen. Also wenn Sie IntelliTrace wirklich mit allem drum und dran einschalten, das heißt Filesystem mitloggen, Datenbankzugriffe mitloggen, Registry mitloggen, alles, was Sie sich vorstellen können, dann können da mal schnell durchaus in 5 Minuten so 5, 6 Gigabyte entstehen. Also ich selbst habe mal für eine von unseren Erweiterungen mal so ein Profil gebaut für dieses IntelliTrace und habe mal so gesagt, log mal wirklich alles mit. Und ich habe mal das Visual Studio gestartet während dieses Vorgangs. Das Ganze hat dann ungefähr gedauert eine Viertelstunde. Und da sind so knapp 10 Gigabyte auf meiner Platte gelandet. Also es ist nicht nur für die Plattenplatz schlecht, sondern auch für die Performance. Signifikant runtergeschraubt auf sinnvolle, sage ich mal, Namensräume für in ihrer eigenen Anwendung. Dann sind sie so bei einem Gigabyte oder so für eine Viertelstunde Session. Das ist dann auch okay, das kann man noch handhaben. Und er würde auch nicht unendlich mitloggen. Sie können das selbst im Diagnoseadapter konfigurieren. Also Sie haben die Auswahl zwischen 250 Megabyte, das ist das Minimum, und geht hoch bis 20 Gigabyte. Aber mehr würde ich dann auch nicht mehr machen, weil es einfach irgendwann nicht mehr handhabbar. Und der Rest, sowas wie die Event-Log, Kilobyte-Bereich, also das kann man vernachlässigen. Die größten Posten sind wirklich dieses IntelliTrace und das Video.
Ja. Und was man vielleicht noch hinzufügen kann, Attachments im TFS am Work-Item-Bug, die kann man auch managen. Also wenn ich natürlich über Jahre hinweg all diese Attachments speichere, dann irgendwann ist mein Plattenplatz aufgebraucht. Ich kann diese Attachments auch löschen und da gibt es auch 2, 3 schöne Tools dazu, wo ich über Queries entsprechend die Work-Items filtern kann, bei denen ich die Attachments löschen möchte. Wie zum Beispiel alte Releases, geschlossene Bugs etc. Da lohnt sich dann diese Datenmenge wieder zu entfernen.
Ja, und virtuelle maschinenmäßig, das hängt stark davon ab, je nachdem, was wir für Maschinen haben. Also jetzt bei mir sind die Umgebungen 60 Gigabyte groß und ich habe damit mal bequem ein halbes Terabyte gefüllt. Nicht einfach daran, weil ich sehr exzessiv mit Snapshots gearbeitet habe. Also da müsste man hinterher aufräumen. Aber so eine Umgebung jetzt typischerweise in Produktion, da fangen sie minimal mit 2 Terabyte an in so einem Server. Unter dem lohnt sich es eigentlich für ein normales kleines Team fast gar nicht. Also das ist wesentlich ressourcenintensiver als ein TFS. Der TFS ist hier klein, wenn Sie das wirklich am Laufen haben, ist der Posten sozusagen, der am wenigsten RAM und CPU und Festplattenplatz frisst. Okay, schauen wir uns vielleicht nochmal kurz an, das ist jetzt die Umgebung, die hochgefahren wurde und wo wir reingeschrieben hatten, das war nämlich genau dieses Passwort ChangeLog. Schauen wir vielleicht mal rein, da steht nur drin Test. Okay, normalerweise sollte, wenn der Test ausgeführt wird, muss da so etwas drinstehen wie Passwort changed for user. Das ging jetzt nicht, sondern gab eine komische Exception. Und dann schauen wir uns da vielleicht einfach mal die File an. Read-only. Ja, bei mir lokal war es nicht read-only. Das hat der Test natürlich geklappt. Hier in meiner Umgebung aus irgendwelchen Gründen natürlich schon. Nehme ich jetzt das Flag raus. Okay, speichern wir das Ganze mal. So. Jetzt möchte ich natürlich gern prüfen. Ich habe das Flag jetzt rausgenommen, ob es jetzt wirklich daran auch gelegen hat. Dazu wechsle ich nochmal kurz in das Testing Center und mache mal genau das, was mein Tester jetzt machen würde. Und zwar, was nicht funktioniert hat, war genau dieser Change. Halt, dahin wollen wir. Das war nämlich genau dieser Change Password Testfall. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann das Ganze auch nochmal ausführen lassen, Run with Options. Und was er jetzt macht, ist, er führt jetzt wirklich auf der Testumgebung nur den automatisierten Test nochmal aus. Und jetzt kann ich gegenprüfen, ob da mein Bugfix sozusagen geholfen hat. So. Jetzt müsste sich auch gleich die Umgebung melden. Die setzt natürlich das Ganze nicht zurück, sondern führt wirklich nur den Test aus. Okay, Test läuft. Sehen wir, 0 von 1. Jetzt klickt er auf File, Change Password. Das gleiche, wo wir eben eine Fehlermeldung bekommen haben. Und jetzt sehen wir, es hat wunderbar geklappt. Also auch da entsprechend kann ich als Entwickler auch wieder meine Tests dagegen laufen lassen, kann einen Bugfix ausprobieren, nehme einfach den gleichen Test, den der Tester benutzt hat und führe das Ganze nochmal aus. Okay.
Ja, wir sind am Ende der Session angelangt. Was heißt das jetzt, wenn ich damit starten möchte? Was benötige ich dazu? Ja, die richtige Visual Studio Version. Heißt, ab Premium ist der Microsoft Test Manager im Delivery mit dabei. Oder wenn ich nur den Microsoft Test Manager verwenden möchte, dann gibt es die Test Professional Edition von Visual Studio. Damit habe ich das Tool, um entsprechende Environments zu verwalten, Tests aufzusetzen und entsprechend diesen Workflow abzubilden.
Ja, was haben wir heute in der Session gesehen? Also mit Lab-Management selbst ist es sehr einfach, schnell und einfach, sowohl für die Tester als auch für die Entwickler, Testumgebungen bereitzustellen. Ich kann sehr schnell und einfach meine Builds oder meine Entwicklungsergebnisse in die Testumgebung ausrollen, kann meine Tests hinterher abfahren lassen und erst dann würde ich entsprechend meine manuellen Tests damit machen. Und damit kann ich einfach eine Menge Zeit sparen, weil ich bin halt auch nicht mehr abhängig plötzlich davon von IT-Abteilung, sondern kann das auch in sozusagen Eigenverantwortung, wie das der Marc mit der Standard Environment gezeigt hat, sehr einfach sozusagen wie so eine Testumgebung aufsetzen, bereitstellen und betreiben. Ja, und letztendlich die Chance für einen, dass ich den Fehler nicht mehr reproduzieren kann, ist auch ja, sozusagen sehr überschaubar geworden, weil ich kann auf den gleichen Umgebungen arbeiten, wie das der Tester auch kann.
Gut, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch viel Spaß bei der nächsten Session. Viel Glück miteinander.